Guten Morgen, auch von meiner Seite vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ja, und ich stelle mich ganz kurz vor, ich und meine Frau, wir haben 6 Kinder. Unser ältester Sohn wird nächste Woche 48, unser jüngster Sohn ist 34, haben 10 Großkinder. Wir haben seit 1977 in Italien gelebt, damals sind wir mit 2 Kindern ausgereist nach Sizilien. In Palermo ist unsere 3. Tochter geboren. Später in Napoli ist unsere 2. Tochter geboren. Also wir haben immer im Ausland gelebt, bis vor 3 Jahren, wie wir zurückgekommen sind in die Schweiz und haben im Ausland diesen Missionsauftrag ausgeführt, um in Dörfern und Städten, in denen traditionell die Etikette war Christ, also nicht Moslem, nicht Hindus oder und so weiter, aber es keine eigentlichen Gemeinden gab, in denen Menschen eine direkte Beziehung zu Gott hatten, sondern alles immer über die Institution ging. Und Gott will eine direkte Beziehung zu uns haben. Das war unser Auftrag. Und in den letzten 20 Jahren bis heute arbeiteten und arbeiten wir eng mit dem Mitternachtsruf in Italien zusammen, haben da mitgearbeitet beim Aufbau dieses Werkes. Aber jetzt sind wir in der Schweiz und wir sind jetzt langsam angekommen. Nach 43 Jahren Ausland. Zu unserem Thema. Gott sucht dich. Lass dich finden. Vor 50 Jahren, gut 50 Jahren, als ich ein junger Christ war, gingen wir jeden Samstagabend ins Niederdorf. Wenn man ins Niederdorf ging, und wir waren eine Gruppe von jungen Christen, dynamisch, erwartungsvoll und, um das Evangelium zu bezeugen, dann wussten wir ungefähr, auf was wir stoßen würden. Leute, die das Leben suchten, das Leben lebten, aber auch am Leben verzweifelten und das Leben als etwas erlebten, das gar nicht lebenswert war. Da war es dann so, dass da einer auf dich zukam, zitternd, gib mir einen Stutz und schau rein in die Fresse. Wir sind heute nicht im Niederdorf. Heute hat sich das verschoben in die Langstraße, einmal Platzspitz, Langstraße. Wir sind hier in der Zionshalle. Und ich weiß, es wird wohl kaum jemand auf mich zukommen, gib mir einen Stolzsust. Nein, wir sind hier an einem Ort, an dem wir wissen, es geht um Gott. Und trotzdem kenne ich dich nicht. Ich sehe nicht in dein Herz. Ich erlaube mir, das dich zu benutzen, wie das im Thema auch formuliert ist. Hingegen Gott, der dich kennt, der sieht in dein Herz hinein. Und der weiß genau, was jetzt da drin vorgeht, was da oben abspielt, welche Kämpfe, welche Gedanken und so weiter dich beschäftigen. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass du heute hier bist und den Fuß in dieses Gebäude hineingesetzt hast, bedeutet, dass du irgendwie hoffst, Antworten zu finden. Dass vielleicht jemand, der dich liebt, der dich gern hat, dir gesagt hat, komm doch mit an diesen Vortrag. Gott sucht dich. Also du bist nicht ganz, wie soll ich sagen, neutral. Du hast schon irgendwie eine Zustimmung gegeben, dich diesem Thema auszusetzen. Ich denke, dass du hoffst, dass du auch zu denen gehörst, die Gott sucht. Und vielleicht überlegst du dir schon länger, ob du nicht endlich eine klare Entscheidung für Jesus Christus treffen solltest. Aber wie gesagt, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herz aussieht. Und vielleicht bist du noch unentschlossen, dich Gott anzuvertrauen, weil es da so gewisse Dinge gibt, die dich hindern. Vielleicht hast du erlebt, wie Menschen in der Kirche nicht vorbildlich gelebt haben. Hast von Skandalen gehört. Hast von Dingen gehört, die dich Fragen machen, die dich stutzig machen. Du hast Dinge beobachtet, die dich zögern lassen. Und vielleicht haben Menschen, die sich Christen nennen, dich verunsichert und dich entmutigt, sich mit diesem christlichen Gott auseinanderzusetzen. Ich weiß es nicht. Aber eines will ich, dass nicht diejenigen, die unter dem Namen des christlichen Denkmantels kein gutes Zeugnis waren, dich daran hindern sollen, zu Gott zu kommen. Alle diejenigen, die Anstoß gegeben haben, die Skandale verursacht haben, die müssen sich mit dem heiligen Gott selber auseinandersetzen. Die werden einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Aber heute geht es um dich. Und eine Nichtentscheidung für Christus, damit zu rechtfertigen, dass du Dinge gesehen hast, die nicht gut sind, das ist eine Falle. Das lohnt sich nicht, das wäre eine folgenschwere Falle. Denn, Entschuldigung, wir sind alle unvollkommene Menschen, wir sind alle fehlerhaft. Und es ist so schön, dass nach Jahrzehnten des Glaubensweges oder des Glaubenslebens mit Gott, ich heute sagen darf, Gott hat vieles in meinem Leben verändert, zum Guten. Aber es gibt noch kleinere Baustellen, da ist er dran. Wir bleiben Menschen. Entschuldigung. Vielleicht denkst du einfach, ich habe ja diese Etikette, ich bin in der Schweiz geboren, groß geworden, christliche Prägung, christliche Traditionen, und das ist so. Die Schweiz hat bedingt durch die Reformation im 16. Jahrhundert ganz vieles einfließen lassen in das gesellschaftliche Leben, in das wirtschaftliche Denken, in das Bewusstsein ein Pflicht- oder Verantwortungsbewusstsein kreiert, das tief christlich ist. Aber das reicht nicht, diese Etikette. Du kannst vielleicht auch das Gebet, das berühmteste Gebet, das bekannteste Gebet des sogenannten Vater Unsers, auswendig. Aber du hast nicht notwendigerweise eine Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du einfach auch schon als Kind hineingenommen worden. Es sind dir die biblischen Geschichten erzählt worden und du hast sie alle bejaht. Ja, schön, tönt gut, heile Welt und was auch immer. Aber du hast dich nie ganz bewusst für Jesus Christus entschieden. Du bist vielleicht dabei. Oder es scheint so von außen gesehen. Du bist wie ein getarnter oder ein maskierter Mitläufer. Besser hier als anderswo, klar. Aber hast du eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut? Hat er der zentrale Platz in deinem Leben, der ihm gebührt, als deinem Schöpfer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer du bist, letztlich. Vielleicht bist du einfach eingeladen worden und du bist am Zweifeln. Kann es sein, dass Gott auch dich sucht? Kann es sein, dass Gott auch dich liebt? Kann es sein, dass dich Gott trotzdem liebt? All dem Versagen und der Not und dem Elend und den Kämpfen in deinem Leben? Und vielleicht bist du einfach nicht davon überzeugt, dass dein Leben wertvoll ist in den Augen Gottes. Kann sein. Und du bist müde. Du willst nicht dem Leben hinterherhinken, sondern das Leben finden. Du willst endlich ankommen. Und hier fange ich an mit einer Lesung aus Johannes 10, Vers 11. Da hat Jesus einmal den Zuhörern gesagt: Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Im Gegensatz zu anderen Versprechen, anderen Menschen, die ja, große Worte machen, manchmal um Menschen auf ihre Seite zu ziehen, hat Jesus gesagt: Ich bin gekommen, ihnen das Leben, und zwar das Leben in der ganzen Fülle, das echte Leben zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. So hat Jesus ein Bild gebraucht, um zu zeigen, wie er gerne eine Beziehung zu mir, zu dir haben möchte. Als der gute Hirte, als der, der nach dir schaut, der dich führt, der für dich sorgt und der eine Beziehung hat, dessen Stimme du hörst und dessen Führung du vertraust. Das ist das, was Jesus sein will. Ich würde sagen, dieses Leben, das Jesus anbietet, ist das, was wir unter dem Begriff Leben gemeinhin vorstellen. Leben, nicht nur existieren, nicht nur Dasein, sondern Leben in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Tiefe. Das ist das, was Jesus anbietet. Und das hat damit zu tun, dass dieses Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Als Menschen sind wir vor einer Entscheidung. Heute oder spätestens dann, wenn wir vor Gott erscheinen werden. Wo wollen wir stehen? Für immer verloren oder mit Jesus für immer gerettet? Und Jesus will dieses Leben heute in uns, in unser Leben hineinlegen. Johannes 14, Vers 6, wer bestätigt diese Aussage? Dort sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist das Leben. Das hat er auch an einer Beerdigung wiederholt bei Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Du wirst das Leben nur bei Jesus finden. Johannes 17, Vers 3. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Hier spricht Jesus zu seinem Vater. Letzten Tag, als er noch zusammen war mit seinen Jüngern, vor seinem Verrat, vor seiner Verhaftung, vor seiner Kreuzigung am Tag darauf. Und er sagt das noch einmal. Der Weg zum ewigen Leben geht über das Erkennen des Herrn Jesus, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Erkennen in diesem Sinne eins werden. Also nicht ein akademisches, theoretisches Wissen, sondern eins werden. Ihn erkennen, sich mit ihm verbinden. Das ist das ewige Leben. Und wie wenn Jesus hier gesagt hätte, im Gebet, das die Jünger hören, vergiss das nicht. Das ist das Leben, das einzige Leben. Es gibt ein Buch und aus diesem Buch kommt dieser Satz, Gott kennen ist Leben. Ein Buch von Leonid Tolstoi, der hat das im 19. Jahrhundert gesagt, Gott kennen ist Leben. Und es ist gestützt auf diesen Vers hier in Johannes 17. Gott kennen ist Leben. Wie gesagt, ich kenne dich nicht. Aber es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Und das könnte wirklich der Moment sein in deinem Leben oder werden, in dem du eine tiefe persönliche Erfahrung machst. Dein Leben aufmachst für Gott. Jesus hineinlädst und ein neues Leben bekommst. Einen Neustart, einen neuen Beginn. Weil Jesus Christus dich sucht. Keine Frage daran. Bleiben wir bei Johannes. Im hohen Alter hat er noch Briefe geschrieben, war schon über 90. Und da lesen wir in seinem ersten Brief folgende Worte. 1. Johannes 5, Vers 12, Vers 13. Für ihn war das so klar, für ihn war das so eindeutig. Wer Jesus hatte, hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und bleibt auf dem Weg, der in die Verlorenheit führt. Es war für ihn so scheinbar fast zu einfach. 1. Johannes 5, Vers 11. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Es ist ein Geschenk. Und du musst es annehmen. Dankend annehmen. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn glaubt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Nehmen oder ablehnen? Eins und eins gibt zwei, aber eins und nichts gibt nicht zwei. Es ist so einfach, sagt er. Ich habe den Eindruck, dass Johannes hier damals im hohen Alter gespürt hat, dass wir auch als Menschen manchmal noch Zweifel haben. Zweifelnde bleiben, Suchende bleiben. Und er wollte das so klar wie möglich formulieren: Wer den Sohn Jesus Christus hat, der hat das Leben. Und noch einmal, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, welcher Platz Jesus Christus in deinem Leben hat. Aber heute Morgen sollst du in deinem Leben die Tür aufmachen oder diese Blockade wegnehmen, die Jesus Christus hindert, in dein Leben hineinzukommen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Die logische Frage ist, welche? Hast du den Sohn? Wir können das auch anders formulieren. Hat Jesus Christus dich? Ist er in deinem Leben Herr? Ja, darf er über dich verfügen? Und ich möchte dich wirklich ermutigen, Gott sucht dich schon immer. Und deine ganze Lebensgeschichte und all die vielleicht noch nicht verarbeiteten Erfahrungen, alle die Probleme, denen du begegnet bist in deinem Leben, waren vielleicht immer wieder das Reden Gottes: Hey, komm zu mir, Gott sucht dich. Gott sucht dich wirklich. Nun gibt es aber nicht nur diese Leute, die noch keine Erfahrung mit Jesus gemacht haben, wo Jesus noch außerhalb des Lebens ist, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, und ich denke, die Mehrheit von uns hier drin gehört dazu, die Jesus Christus angenommen haben, die mit ihm unterwegs sind und die vielleicht Baustellen haben im eigenen Leben, die sie lieber nicht angehen. Probleme haben, die sie lieber nicht angehen wollen. Und das ganze Neue Testament ab dem Römerbrief sind eigentlich Briefe an christliche Gemeinden im ersten Jahrhundert, in denen es den Autoren darum ging, die Leute immer wieder zu ermutigen und zu ermahnen, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben, sie auf dem Weg mit Jesus zu ermutigen, trotz Prüfungen, trotz Versagen weiterzukommen. Und ich möchte auch dazu einfach heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben und uns dann alle ermutigen, entweder Jesus Christus in das Leben hineinzulassen oder einen Neustart mit Jesus zu machen. Ich weiß nicht, wie müde du bist. Ich weiß nicht, wie stark heute Morgen deine Motivation noch ist, Jesus nachzufolgen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob einfach einmal eine Leidenschaft da war, ein Feuer für Jesus Christus, das wie erloschen ist. Es gibt noch ein bisschen Glut, aber es wärmt nicht mehr richtig, es lodert nicht mehr. Vielleicht hast du dich einfach auch verrannt. Wie gesagt, wir bleiben unvollkommene Wesen. Wir bleiben Sünder nicht in diesem Zustand, aber wir bleiben Menschen, die begnadigt sind, die Gott noch ungehorsam werden können, auch als Kinder Gottes. Und manchmal sind wir ihm ganz schön ungehorsam. Und wir haben vielleicht auch unsere Gründe, warum das Feuer nachgelassen hat. Auch wir als Menschen, es kann sein, dass wir von anderen Christen enttäuscht sind, dass wir verbittert sind, dass wir die Gelegenheit nicht wahrgenommen haben, Dinge zu klären, wenn Menschen uns verletzt haben. Dass wir, wie gesagt, das Vater unseren kennen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Matthäus 18, wenn dein Bruder etwas gegen dich tut, das nicht gut ist, dann gehe zu ihm, dann kläre das. Und wir haben das vielleicht unterlassen. Und dadurch hat unser Glaube gelitten. Wir gehen vielleicht nicht mehr freudig in die Kirche oder sogar nur noch unregelmäßig. Ja, du betest noch ab und zu, du singst vielleicht auch mit, du bist äußerlich dabei. Du liest vielleicht auch mal wieder persönlich in der Bibel. Aber irgendwie hat sich etwas verschoben. Deine Beziehung zu Jesus ist nicht mehr an erster Stelle. Die hat sich zu deinen Ungunsten verschoben, zugunsten von Prioritäten, die du selbst und anders definierst, Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben. Und dann passiert das einfach, dass andere Aspekte in unserem Leben unsere Aufmerksamkeit erhalten, unsere Energie absorbieren und unser Glaube schwach wird. Das ist nicht zur Ehre Gottes. Das ist nicht das, was Jesus von uns will. Und sollte das deine Situation beschreiben, dann schiebe es nicht mehr weiter vor dir her. Dann mache Schluss heute Morgen und sage, nein, jetzt gibt es einen Neuanfang. Ich will mich Jesus neu hingeben. Genauso wie in einer Ehe können Dinge passieren, Missverständnisse, Ungeduld, Worte, die man dann bereut, Handlungen, die nicht zu verstehen sind. Und die Beziehung in der Ehe lebt davon, dass man das immer angeht, klärt und überwindet und die Liebe neu auch herrschen kann, regieren kann. Auch unsere Beziehung zu Jesus können wir so brutal vernachlässigen. Oder einfach, indem wir offensichtlich nicht beachten, was Jesus uns sagt. Und das Resultat ist, dass Jesus schon noch da ist, irgendwo, aber er ist nicht mehr wichtig. Und ich möchte auch die ganz Frommen unter uns ansprechen. Wir sind sehr aktiv für Jesus. Wir tun viel. Und in der Gemeinde schätzt man dich. Man sieht das, dass du bereit bist, überall auch mit anzupacken. Und wir sehen es auch. Und wir sind stolz darauf. Und wir bilden uns etwas darauf ein, dass wir so viel tun. Und der Fokus verschiebt sich von Jesus auf unser Tun. Der Fokus ist nicht mehr Jesus, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, sondern Jesus, danke, aber weißt du, ich bin ein guter Christ, ich mache das und das und das und das und das und das. Alle müssen das sehen und alle müssen irgendwie das auch anerkennen. Wir sind darauf angelegt als Menschen, dass wir etwas leisten, dass wir sichtbare Resultate vorzeigen. Wir kennen das vom Beruf, wir kennen das in der Schule und so weiter. Und wir sollen auch unser Leben ganz in den Dienst Gottes stellen. Aber es geht nicht um unseren Dienst, es geht um Jesus, um unsere Beziehung zu ihm. Wenn die Erfolge oder das Ansehen, das wir erreichen in, oder unser Kämpfen in der Gemeinde, den Platz einnimmt, den eigentlich Gottes Gegenwart, Jesus selber ausfüllen möchte, dann wird unser Leben schwierig. Dann werden wir nämlich abhängig davon, was die anderen denken, wie die anderen uns wahrnehmen. Das kann uns auch als Christ passieren. Und wir müssen davon uns befreien. Wenn es nicht mehr Gottes Gegenwart und seine Liebe ist, die unsere Seele nähren, sondern das Wohlwollen anderer Menschen diesen Platz eingenommen hat, den es nicht sollte, dann müssen wir das bekennen. Und dann werden wir früher oder später auch taub werden, also nicht mehr hören, was Gott uns sagen will. Und wir dienen am Schluss, um geliebt zu werden. Und wir dienen nicht, weil wir geliebt sind und es die Liebe ist, die unser Leben eigentlich charakterisiert. Und das ist sehr mühsam. Das merken vielleicht die anderen nicht, aber es ist sehr, sehr mühsam. Es geht in meinem Leben um Jesus und um das, was er ist für mich und wer er ist für mich. Und er sucht dich aus Liebe. Und wir spüren, wir kommen zu dem Gedanken, dann lass dich auch finden. Dann sage ja dazu und sage, okay, so ist es, Herr, vergibe mir, rette mir, wie wir das später noch kurz sehen. Noch einmal zum Johannesbrief. 1. Johannes 1. Wenn uns irgendetwas angesprochen hat jetzt, wenn wir irgendwo gespürt haben, ja, ich gehöre vielleicht zu denen oder zu denen und zu denen, oder das ist mein Problem, dann höre gut jetzt auf diese Worte von Johannes. Johannes hat diesen Brief an die Christen geschrieben, nicht an die Nicht-Christen. Und er nennt die Adressaten nennt er meine Kinder, meine Kindlein. Das durfte er sich erlauben, er hatte vielleicht entweder keine Haare mehr oder graue Haare, ich weiß es nicht. Er war ein erfahrener Ältester in der Gemeinde in Ephesus. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 sagt er, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Warum sagt Johannes so etwas? Johannes weiß, dass unsere Wahrnehmung von dem, wie wir uns sehen, falsch sein kann. Und wir Dinge behaupten, wenn wir sagen, wir haben keine Fehler, ja, keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Wir denken, wir lügen vor den anderen. Wir betrügen uns aber auch selbst. Wenn wir unsere Situation verschönert darstellen, wenn wir Dinge verharmlosen, die nicht gehen in unserem Leben, dann betrügen wir uns selbst. Dann machen wir uns etwas vor. Wir sind nicht ehrlich. Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, und hier dieses Wort bekennen im Griechischen ist das Wort homologein, logos, das Wort homo, kennen wir gleichförmig, also das gleiche sagen, wie Gott es sagt. Also bekennen heißt, Gott sagt zu mir, es ist so, und ich sage, ja, es ist genau so, wie du es sagst. Das ist bekennen. Das ist falsch, das ist nicht schön. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Hilfe. So, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das schreibt Johannes Christen. Wir brauchen diese Botschaft. Wir müssen manchmal umdenken und die Sünde als Zielverfehlung beim Namen nennen, auch als Christen. Und sagen, es ist so, es tut mir leid. Und wir erfahren Reinigung, Erleichterung, Wiederherstellung, ein Neubeginn. Wir erfahren, dass die gestörte Beziehung wieder geheilt wird. Und Johannes weiß, dass Gott gerne vergibt. Jede falsche Handlung, jede Ungerechtigkeit, jedes falsche Wort, Gott vergibt gerne. Vers 10. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Starke Worte. Weil die Diagnose Gottes für mich ist klar. Gott kennt mich durch und durch. Gott etwas vormachen, geht nicht. Können wir nicht. Wenn Gott sagt, dass wir bedürftig bleiben, trotz der wunderbaren Gegenwart Jesu Christi, der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, können wir noch stolpern, können wir noch hinfallen. Und jemand hat gesagt, stolpern ist menschlich, hinfallen ist menschlich, aber liegen bleiben, das ist vom Teufel. Und der Teufel weiß genau, wie stolz wir sind, wie wir sagen, nein, 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 das passiert mir nicht, nein, nein, das hast du falsch verstanden, nein, 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 das war nicht so. Nein, wenn wir gefallen sind, sollen wir nicht behaupten, es ist nicht meine Verantwortung. Verantwortung übernehmen hat mit Bekennen zu tun. Kapitel 2 erfährt da fort in diesem Brief, Vers 1, wieder meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. In dem Maße, wie der Heilige Geist in unserem Leben als Kinder Gottes uns leiten und regieren kann, werden wir nicht Sünde begehen, werden wir nicht die Früchte des Fleisches begehen, sondern die Frucht des Geistes wird aus unserem Leben sichtbar werden. Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Das heißt, Johannes will, dass diese Christen, an die er schreibt, ganz entschieden sagen für sich selber und es tun wollen, Herr, ich will dir gefallen. In allem und immer und in allen Umständen und trotz allen Umständen, ich will dir gefallen. Und wenn das nicht passiert, so schreibt er weiter, weil er uns so gut kennt. Und wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden, er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Ganz anders als unter Menschen. Wehe, wenn dir das passiert, dann! Nein, wenn dir das passiert, dann hast du einen Fürsprecher bei dem Vater. Wow! Das ist Evangelium. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Und ich möchte, dass wir das heute Morgen neu für uns entdecken. Wichtig ist heute Morgen nicht, gar nicht so sehr, was du dir erwartest. Natürlich ist das wichtig, aber noch wichtiger ist die Tatsache, dass Gott dich sucht. Und dass er dir jetzt entgegenkommt und dass er jetzt gerne einfach mit Macht und mit dieser heilenden Kraft in dein Leben hineinkommen kann. Dass du Jesus diesen Platz einräumst, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben oder wieder neu. Ich habe ganz kurz in der Kardiologie im Kantonsspital in Zürich gearbeitet als Laborant und wir hatten zu tun mit offenen Herzen. Ein Herz ist nicht einfach ein Muskel. Im Herz drin hat es ganz viele so kleine Fäden oder wie Zäpfchen und das funktioniert wie ein mechanisch gesehen wunderbares Ding. Aber in diesem Herz hat es auch wie so kleine Ecken, die mit einem Katheter nicht so leicht zugänglich sind. Und so ist unser Herz. Was hat es da nicht alles drin? Was hat es da nicht alles drin? Was hat da nicht alles Platz? Es ist der Moment, damit zu Gott zu kommen. Er will uns reinigen. Und lass deine Unentschlossenheit, dein Zögern, deine Altlasten jetzt zurück, weil das jetzt der Moment ist, wo du Gott ganz neu begegnen kannst. Und ich würde sagen, diese neue Begegnung ist eine Art Ergebung. Wir wissen im Moment um die Kriegssituation zwischen Ukraine und Russland, wer soll siegen? Wird sich jemand ergeben? Menschlich gesehen nein. Deshalb, Ausgang dieses Krieges, wir wissen es nicht. Gott kann eingreifen, dafür beten ganz viele Menschen auf der Welt. Aber sich ergeben, sich demütigen, sich zu sagen, ich habe mich verrannt, ich habe was Falsches gemacht, das ist gar nicht menschlich. Aber der Heilige Geist will zu dir reden und sagen, ergebe dich, übergebe dich. Als ich zum Glauben gekommen bin, wusste ich schon ein Jahr lang, ich soll mein Herz Jesus öffnen. Ein Jahr lang. Ich war 16 und ich hatte die Möglichkeit, an einer Art Freizeit teilzunehmen. Und an dieser Freizeit wusste ich ganz genau, du musst dich jetzt entscheiden, du musst endlich dein Leben Jesus anvertrauen. Und es war Freitagabend. War alles, das Programm war vorbei. Ich bin zur Tür des Leiters gegangen, wollte klopfen. Ich habe nicht geklopft. Ich bin in mein Zimmer gegangen und es ging mir nicht gut. Und ich bin am Abend darauf wieder vor dieser Türe gestanden. Und ich habe geklopft. Ich habe mich ergeben. Ich habe Jesus mein Leben übergeben. Und dieser Bruder hat einfach mir Mut gemacht, hat mit mir gebetet. Wir haben zusammen Gott gedankt. Ja, es ist eine Übergabe, ein sich ergeben. Und vielleicht liegt das jetzt genau an dir, dich zu ergeben. Lass dich finden. Wir sehen jetzt ein Gebet hier auf unserem Bildschirm. Das soll uns helfen, unsere Entscheidung festzumachen. Und ich möchte, dass wir dieses Gebet beten. Und ich möchte, dass du ganz bewusst und ganz persönlich, ganz gleich, wo du stehst, dir überlegst, wäre es nicht jetzt an der Zeit, zum ersten Mal oder vielleicht neu zu beten? Und wenn du dieses Gebet mit großer Überzeugung bejahen kannst, dann bete es einfach mit. Und wenn deine Beziehung zu Jesus Christus, und ich denke, bei vielen von uns ist das so, lebt und dein Leben erfüllt, dein Leben Jesus gehört, dann danke ihm dafür, dass er dir das Leben geschenkt hat. Das Leben, nicht irgendein Leben, sondern das Leben. Wir beten. Gott Vater, ja, es stimmt, ich bin schuldig geworden. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Schenke mir dieses neue Leben, einen neuen Anfang. Ich will ab jetzt mit Jesus und für Jesus leben. Und Herr Jesus Christus, dein Reich, dein Wille, deine Ehre soll ab jetzt mein Leben bestimmen. Und dazu brauche ich dringend deine Hilfe, deine Kraft. Und danke, dass du mich gesucht hast. Aus Liebe. Hier bin ich. Danke. Und ich will von jetzt an dich und meinen Nächsten lieben, mit der Liebe, mit der du mich geliebt hast und liebst. Ich übergebe dir hiermit mein Leben. Amen.